Direkt aus Europa, Nummer 459, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Wenn ich sage, ja, das ist das Parfum J'adore aus Holzminden, ne? Da lachen die Leute sich kaputt. Wenn ich sage, aber J'adore von Dior, das klingt ganz anders. Dass da Rohstoffe aus Holzminden drin sind, ne? Interessiert niemanden.
Die Revolution der Düfte kam nicht aus Frankreich, sondern aus dem Bergland an der Weser. 1874 begann in Holzminden die Produktion des Aromastoffs Vanillin. Bis heute machen die Düfte und Aromen die Stadt einzigartig.
Der lange Duft der Vanille. Holzminden an der Weser. Eine Deutschlandrundfahrt von Klaus Wilhelm.
Gerda Böker lebt seit rund 50 Jahren hier.
Das ist ein toller Duft, könnte man auch als Parfum nehmen. Ne? Ja. Dann kriegt man ja immer Appetit, ne, wenn einer so einen Vanilleduft hat.
Vanillezucker steht ja Dr. Oetker drauf.
Ja, ja.
Aber das Vanillin kommt ja...
Ja, von hier, von Hamann und Reimer, der hat das ja erfunden. Das ist ja auch der Slogan, der Duft, der eine schöne Frau begleitet, wird in Holzminden zubereitet. Wussten Sie das?
Nee.
Ja, nun, so ist es.
Selbst versierten Bildungsbürgern bleibt diese Tatsache meist verborgen. Obwohl sie von morgens bis abends Düfte und Aromen aus der 20.000-Seelen-Stadt in der Nase haben oder auf dem Gaumen spüren. Ein gewisser Wilhelm Hamann hat hier im 19. Jahrhundert die Duft- und Geschmacksstoffindustrie erfunden. Der gebürtige Holzmintener hat es als erster geschafft, einen Aromastoff, das Vanillin, chemisch herzustellen. Zusammen mit seinem Kompagnon Karl Reimer gründete er den Prototyp aller Riechstofffabriken weltweit. Hamann und Reimer. Der Hamannplatz ist sowas wie die wichtigste Verkehrsader in Holzminden. Hier geht es hoch in den Solling, das angrenzende Mittelgebirge. Hier geht es runter zur Weser, hier geht es zur Umgehungsstraße. Erstes Kennzeichen jeder besser gestellten Kleinstadt in diesem Land. Es geht vom Hamannplatz aber auch in die Fußgängerzone. Zweites Kennzeichen jeder besser gestellten Kleinstadt in diesem Land. Am Kopf der Fußgängerzone treffe ich Christine Helms. Seit Jahren führt sie Gäste durch Holzminden. Sie lehnt sich an eine Skulptur, eine gut einen Meter lange Nase aus rötlich-bräunlichem Stein.
Hier ist unsere Nase, das Symbol mittlerweile, muss man sagen, für unsere Stadt und für den Slogan. Immer der Nase nach Holzminden, die Stadt der Düfte und Aromen.
Ein duftender Stadtrundgang. Seit 2003 ist das so.
Und damit haben wir diese Duftstelen, an denen man riechen kann und die man durch die Stadt verfolgen kann und soweit auch unsere Sehenswürdigkeiten miterleben kann.
Vor uns steht eine dieser Stelen. Sie bestehen aus zwei Edelstahlsäulen, die in der Mitte durch eine Tafel mit Informationen zum jeweiligen Standort und zur Duftnote verbunden sind. Dadurch entsteht die Form eines H. H wie Holzminden. 18 Stück sind über die Stadt verteilt, mit unterschiedlichen Düften bestückt. Hebt man das Hütchen der rechten Säule an, klappert und duftet es. Ich treffe Karl-Heinz Borg. Aus jedem seiner Worte duftet die Leidenschaft fürs Riechen. Auch im 45. Jahr seines Berufes. Er verkörpert das, was Patrick Süskind in seinem Bestseller »Das Parfüm« so treffend ausdrückt.
Es gibt eine Überzeugungskraft des Duftes, die stärker ist als Worte, Augenschein, Gefühl und Wille. Die Überzeugungskraft des Duftes ist nicht abzuwehren. Sie geht in uns hinein wie die Atemluft in unsere Lungen. Sie erfüllt uns, füllt uns vollkommen aus. Es gibt kein Mittel gegen sie.
Das heutige Unternehmen Symrise liefert nur zu, oft undercover. Es versorgt Firmen mit Duft- und Geschmacksstoffen, die damit ihre Produkte veredeln. Von Lebensmitteln über Duftkerzen bis Parfüme.
Also ich halte mich sehr oft in Frankreich auf. Und man sieht mir ja nicht an, dass ich Parfümeur bin. Aber wenn ich mit den Franzosen, mit meinem ja, einigermaßen guten Französisch spreche, dann sage ich, ja, was machen Sie überhaupt? Und so weiter. Moi, je suis Parfümeur. Je suis Parfümeur Créateur. Ja? Wenn ich sage Parfümeur, dann würde ich sagen, na ja, der gut, der verkauft Parfüms. Ne? Fertig, ne? Aber wenn Sie sagen, ich bin, und das nur auf Französisch, ne? Parfümeur, Kreateur, dann gehen die Franzosen einen Schritt zurück, ja, ganz ehrfürchtig. Ne? Ja, und wo kommen Sie her? Sie arbeiten Sie in Paris? Ich sage, ja, ich habe in Paris gearbeitet, aber ich komme aus Holzminden von Almanje. Ja. Ah, in Deutschland? Ja. Wenn ich dann also besonders mutig bin, dann sage ich, wissen Sie, ich komme aus dem größten Zentrum der Geruchs- und Geschmacksstoffindustrie, ne, der Welt. Und die befindet sich im schönen Weserbergland und die Stadt heißt Holzminden. No. Also, das kann doch wohl nicht sein.
Also Holzminden führt so ein bisschen, oder die Duftstoffindustrie in Holzminden führt so ein bisschen so ein Schattendasein.
Ich bin da auch gar nicht böse drum. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man nicht so berühmt ist. Ne? Das wird gewünscht von den Markenherstellern. Vor allen Dingen in der Parfümindustrie.
Holzminden, ein 20.000 Seelenstädtchen, in alle Richtungen eine Autostunde entfernt von dem, was sich Großstadt nennt. Diese Stadt und ihre Geschichte will ich mit Stadtführerin Christine Helms näher erkunden. Oder erduften. Wir stehen am Marktplatz von Holzminden. Sobald wie jetzt die Sonne nur halbwegs vom Himmel scheint und die Temperaturen halbwegs stimmen, strömen Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer von allen Seiten auf ihn ein, um sich ein kleines Stück deutsche Vita zu ergattern. Das ist leicht, weil einschlägige Eis- und Pizzamacher aus Italien sich hier fest eingebürgert haben. Das ist auch leicht wegen des südländischen Flairs, das über dem Marktplatz liegt. Eine überlebensgroße Figur aus Bronzeguss.
Das ist unser Ackerbürger. Und er sitzt hier an unserem Marktplatz und trinkt, ich denke mal, sein Bier, isst sein Brot und hat einen Sack Kartoffeln hinter sich stehen, den er vielleicht auf dem Markt hier verkaufen wollte. Ackerbürger, so nennt man auch unsere Stadt, die Ackerbürgerstadt. Das heißt, bei uns in der Stadt haben Menschen gelebt, Bauern gelebt, in der Stadt, die außerhalb der Stadt ihre Äcker bewirtschafteten und ihr Vieh zur Weide schickten. Und je nachdem, wo das Vieh zur Weide ging, kamen die jeden Abend oder nur im Winter wieder hier in die Stadt und mit ins Haus. Das heißt, Mensch und Tier wohnten unter einem Dach in einem Ackerbürgerhaus.
Fröhlich wirkt er nicht, der Ackerbürger, eher depressiv und muffelig. In der harschen Gesellschaft des Mittelalters mussten die unfreien Bauern einen Teil ihrer Erträge an den sogenannten Lehnsherrn abgeben. Ein unschöner Zustand, gelinde gesagt, dem die Ackerbürger mit einem Trick entkamen. In den meisten damaligen Städten bekamen Menschen die Bürgerrechte, nachdem sie ein Jahr und einen Tag innerhalb der Stadtgrenzen wohnten. So wurden sie frei und unabhängig vom Lehnsherrn. Überall in der Altstadt Holzmindens begegnen einem die typischen Fachwerkhäuser dieser besonderen Bauern. Sie wirken zuweilen, als hätte man oben aufs Dach gehauen und sie in die Breite gedrückt. Zu erkennen sind sie an der oben abgerundeten Toreinfahrt.
Ein wirklich großes Ackerbürgerhaus, auch dieses hier, wo wir jetzt reingehen. Eine sehr große Diele, wo man auch sehr schön noch die Sandsteine hier als Fußbodenbelag erkennen kann. Und was hier auch sehr schön zu sehen ist, es gibt gar keine Treppe in den zweiten Stock. Das heißt, wenn ich schlafen gehen wollte und ich hatte vielleicht hier oben irgendwo meine Schlafräume, dann musste ich das über eine Leiter.
Und eine Leiter hängt ja hier auch noch. Oder zwei sind sogar.
Zwei Leitern hängen hier noch. Schön zu sehen ist hier auch ein Sandsteintrog, ein Viehtrog. Das heißt, hier wurde Futter reingelassen, wurde als Futtertrog genutzt. Der Sandstein ist bei uns natürlich nicht nur als Häuserverhangplatte oder als Dacheindeckung genutzt worden. Der Sandstein ist hier als Fußboden, Dehl- und Legeplatten genutzt worden. Man hat damit Tröge, Blumenkästen, man hat damit Zäune gebaut, große Platten als Zäune genutzt. Und Sockel von Häusern gebaut und ja, auch die Quader eben genutzt und damit gebaut. Also ein wirklich wichtiger Stein hier bei uns.
Dieser Sandstein wurde und wird seit Jahrhunderten im Solling abgebaut. Mit seiner rötlich-braunen Farbe verleiht er noch heute manchen Häusern ein charakteristisches Kleid. Der Handel mit dem Solling-Sandstein war eine der ersten Industrien in Holzminden.
In der Stadt wird es sehr gerochen haben. Ich denke mal, diese Stelle im Haus und auch der Mist, der produziert wurde. Und auf den Straßen liefen dann ja auch noch Gänse rum und Ähnliches.
Mit Christine Helms gehe ich hinunter zur Weser, der ewigen Seele der Stadt. Unser Weg führt vorbei am Reichspräsidentenhaus, das die Holzmindener in den 1920er Jahren zu Ehren des Reichspräsidenten Friedrich Ebert bauten. Nicht weit weg, ein Haus, das symbolhaft für eine neue Zeit in Holzminden und für die Welt steht. Die Begründung der Duft- und Geschmacksstoffindustrie. In diesem prächtigen Haus wurde 1847 Wilhelm Hamann geboren, der Erfinder des Vanillins, der erste chemisch hergestellte Aromastoff der Welt. Mit Entwicklung der Firma wechselte im Laufe der Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts auch der Geruch in Holzminden. Nicht immer hing über Holzminden eine Duftglocke, die so bezaubert wie das Bouquet von Chanel Nummer 5.
Wenn es so nach Gewürzen riecht oder so, ist es auch streng, weil die ja jetzt auch viel so die Zwiebeln und den Sellerie und die ganzen Gewürze verbrauchen. Aber wenn sie so viel Zwiebeln haben oder so, dann riecht das ganz intensiv.
Das heißt, wenn man den in Holzminden aufwächst, kann man dem Duft gar nicht entgehen?
Nee, also man nimmt ihn nicht immer wahr, ne? Das vielleicht schwebt immer so ein bisschen drüber, manchmal ist auch gar nichts. Also die haben schon viel mit den Filtern gemacht vor Jahren, ne?
Es wird Zeit, sich der heutigen Firma Symrise und Wilhelm Hamann, dem Begründer der Duft- und Geschmacksstoffindustrie, zu nähern.
Dann einmal hinten rechts die Tür, die ist, wo die Tür offen ist.
Da ist die Stadtarchiv.
Da ist das Stadtarchiv.
Dankeschön. Genau.
Um etwas mehr über den Mann zu erfahren, treffe ich Stadtarchivar Matthias Seliger. Symrise und das Stadtarchiv sind fast benachbart. Eine alte Villa, große Treppen.
Herr Dr. Seliger.
Ja.
Wilhelm.
Kommen Sie, lassen Sie uns hier einfach hinsetzen. Ich muss erst mal gucken, was Sie eigentlich suchen jetzt.
Muss es in alten Archiven immer wirklich nach altem Archiv riechen? Ich meine, so ein bisschen muffig und staubig? Seliger öffnet einen Aktenschrank und kramt in ein paar Dokumenten zum Thema.
Also die Familie war auch im Steinhandel wichtig. Sie spielen bei der Gründung der heutigen Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst eine Rolle, da eben im 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert Mitglieder der Familie unter anderem hier im Forstwesen und im Bauwesen tätig waren, also in landesherrlichen Diensten. Die Familie hat eine Menge in Holzminden bewegt.
Wilhelm Hamann besaß ein seltenes experimentelles Geschick und eine unerschütterliche Geduld, wie sein Biograf Björn Bernhard Kuse schreibt. Mit einem Stoff aus dem Rindensaft von Nadelbäumen, dem Koniferin, startete Hamann seine Experimente. 1873 schließlich gelang ihm die Herstellung von Vanillin aus Koniferin.
Er war begeisterter Chemiker zunächst mal, aber auch geschäftstüchtig, also er hat eigentlich beides so in einer Person vereint. Er hat seine Erfindung gar nicht hier in Holzminden gemacht, sondern in Berlin. Aber er hat seine Firma dann hier vor Ort im Familienkreis, hätte ich fast gesagt, gegründet und dadurch ist Holzminden der Standort dieser Industrie geworden.
Bald wurden auch andere Riechstoffe, zum Beispiel der des Veilchens, in Holzminden produziert. Kurz darauf schloss sich das Unternehmen mit einem französischen Partner zusammen und expandierte. Um das Jahr 1900 beschäftigte die Firma schon 78 Leute. 1891 aber zog Wilhelm Hamann samt Familie von Holzminden ins benachbarte Höxter um.
Aber die Firma hat er hier gelassen.
Die Firma hat er hier gelassen, das ist doch gut für uns.
Es duftet so, als seien 3 Millionen Flaschen mit Fruchtsäften auf einen Schlag ausgelaufen. Ganze Generationen von Familien schaffen beim größten Arbeitgeber Holzmindens. 2500 Leute bei 20.000 Einwohnern. Wir besuchen die Abteilung Süßwaren, genauer gesagt Aromastoffe für Bonbons, Schokoladen, Lutscher, Kaugummis, Kuchen, Kekse und so weiter. Im Labor werkelt der Flavorist Rüdiger Hupe.
Also gerade im Moment nehme ich halt einen Pilzgeruch wahr. Es war jetzt nichts, was man mit Süßwaren sofort vereinigen würde. Aber ich weiß, dass die Kollegin hier ein paar Lösungen ansetzt von einem Stoff, der halt auch so nach Pilz riecht. Das hier ist Entwicklungslabor, hier werden verschiedenste Aromen entwickelt. Für den Süßwarenbereich sage ich mal alles von Apfel bis Zimt.
Aus aller Welt bekommen die Holzmindener ihre Aufträge. Zum Beispiel jüngst aus dem Senegal. Vorgabe, einen Lutscher mit dem typischen Geschmack der dort heimischen Madeefrucht zu entwickeln. Dann ist die Frage, wie lässt sich dieses natürliche Aroma auf eine Süßware übertragen? Der Aromastoff macht letzten Endes nur einen winzigen Bruchteil des Produktes aus. Aber den entscheidenden, wie Geschmacksexperten versichern. 50% der Kaufentscheidung für ein Lebensmittel hängen vom Geschmack ab. Der Flavorist mischt dann im Labor das Aroma zusammen, das in diesem Falle die Kinder im Senegal begeistern könnte.
Sie haben ja alles Mögliche hier drin, von Thymian bis
Ja, je nachdem,
Salbei.
Je nachdem, was für Geschmacksrichtungen erzielt werden sollen, greifen wir halt auch auf natürliche Rohstoffe mit zurück. Weil, ich sag mal so, der beste Flavorist ist die Natur eigentlich. Das ist ja das, was wir halt nachbauen werden oder nachbauen müssen halt, wenn es darum geht, den Geschmack in einem Produkt zu erzielen.
Dann wird verkostet. 5, 6, 7, 8 Leute schmecken und riechen. Denn ohne den Geruchssinn ist der Geschmackssinn ein fades Nichts. Lutschen Sie mal ein Fruchtbonbon und halten sich dabei die Nase zu. Dann merken Sie das sehr schnell. Die Verkoster also probieren und evaluieren. Blind. Binnen 2 Wochen ist ein Auftragsprojekt normalerweise abgeschlossen.
Das Wichtige dabei ist halt, dass man einen guten Sinn für Geschmack haben muss. Also im Endeffekt muss man halt ein Aroma kreiert haben, was an sich stimmig schmeckt.
Wie viele Geschmacksnoten können Sie denn dann unterscheiden oder Duftnoten?
Ich sag mal so, basismäßig gesehen sind es so um die 200. Wenn man dann halt nochmal genauer unterteilt, vielleicht auf Molekülebene, dann können es so zwischen 600 und 800 sein.
Rüdiger Hupe schwärmt von der Feinheit und Vielfalt der Rohstoffe. Allein von der Vanille sind es ein paar Dutzend oder so. Manche sprechen gar von einem Vanillealphabet.
Alphabet würde ich es jetzt vielleicht nicht so nennen. Also man kann es, also ich würde von Geschmacksbeschreibungen reden.
Was heißt das?
Je höher konzentriert so ein Extrakt ist, umso mehr vanillinige Noten hat man. Und umso weniger konzentriert ist, umso mehr fruchtige Noten kommen raus.
Im Duft sind ja viele Erinnerungen gespeichert, ne?
Ja, auf jeden Fall. An sich ist ja die Geschmackswahrnehmung ein sehr komplexes Feld. Das, was im Endeffekt halt intuitiv funktioniert, sage ich mal. Man sieht das Produkt, sei es jetzt das Bonbon oder den Kuchen, und denkt, oh, das sieht gut aus, da beiße ich mal von ab. Läuft im Hintergrund halt ein unheimliches Feld ab, was alles abgefragt wird. Die Geschmacksrichtung, die man vielleicht kennt, hat man gute Erfahrungen damit gemacht, hat man schlechte Erfahrungen gemacht? Ist die Farbe überhaupt ansprechend? Wenn ich da jetzt ein blaues Bonbon habe, bin ich vielleicht eher noch ein bisschen skeptischer, als wenn ich irgendwie ein rotes oder ein grünes habe, wo ich denke, das ist eine Fruchtrichtung, die ich vielleicht mag, sei es der Apfel oder die Erdbeere. Gesundheitszustand fließt dann auch mit rein. Also es ist ein unheimlich breites Spektrum, was die Geschmackswahrnehmung angeht.
Würden Sie sagen, dass die Vanille immer noch die Königin der Aromen ist?
Ja. Also ich sag mal so, die Hauptgeschmacksrichtung, jetzt für süß gesprochen, Vanille ist eigentlich immer der Dauerrenner. Apfel, Banane, Erdbeere, das sind so die halt folgen. Und Vanille ist als einzige Geschmacksrichtung die größte wirklich.
Der lange Atem des Vanillins. Tatsächlich werden in Holzminden Geschmacks- und Dufttrends gesetzt.
Ja, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir das Leben besser oder schlechter machen. Aber wenn man sich mal überlegt, wo Duft überall vorkommt. Es fängt ja morgens beim Duschen schon an. Duschgel, Shampoo, man hat Haarspray. All diese Sachen oder auch die Kosmetika, die wir Frauen dann eben auftragen, da ist überall Duft drin. Also wir berühren schon die Leben, würde ich sagen.
Tanja Schumacher hat vor 2 Jahren die Ausbildung zur Parfümeurin bei Symrise abgeschlossen. Sie hat gerade, wie sie sagt, 30 bis 40 Projekte auf dem Tisch. In der Mehrzahl allerdings nicht für mondäne Parfümnoten, sondern für Seifen, Duschgele, Waschmittel und so weiter.
Bereit für unsere Duftkabinen.
Duftkabinen, das sind Toiletten.
Das sind nicht nur Toiletten. Das sind Toiletten in kleinen, genormten Kabinen, die vollautomatisch, die Toiletten werden vollautomatisch gespült und die gesamten Kabinen vollautomatisch belüftet, entlüftet, durchlüftet. Und hier kann man eben ganz viel verschiedene Sachen testen. Man kann den Raumimpact von einem Aircare-Produkt zum Beispiel messen. Von einem Aircare-Produkt, also Lufterfrischer. Gibt es ganz verschiedene auf dem Markt und hier wird dann getestet, wie stark sind sie, können sie mit, oder sind sie stark genug, um es eben an den Kunden zu geben. Und natürlich können hier auch Klosteine getestet werden. Das heißt, man hängt den Klostein rein, so wie zu Hause auch, dann wird vollautomatisch gespült mit einem Computerprogramm. Und dann kommen die Evaluatoren und Parfümeure, machen hier die Klappe auf, riechen, können den Kopf reinhalten, riechen und gehen zur nächsten Kabine. Und können so eben auch verschiedene Produkte miteinander vergleichen.
Und selbst und gerade in der Toilette sind die Duftvorlieben kulturell sehr unterschiedlich. Deutsche stehen beispielsweise auf Zitrone und Fichte, Inder auf Jasmin und Sandelholz. Holzminden, Stadt der Düfte und Aromen. Mit dem altgedienten Parfümeur Karl-Heinz Borg bin ich zum Hamannplatz zurückgekehrt. Die Leidenschaft für verrückte Duftideen lässt ihn nicht los.
bin zurzeit dabei, einen Duft zu entwickeln, den ich zusammen mit einer Künstlerin mache. Der Duft soll nach Vertrauen, Liebe, Zuneigung riechen.
Deutschlandfunk Kultur 2017. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Sie können es nicht sehen, aber vielleicht hören Sie es, während ich diese Worte spreche, lächle ich. Lächeln ist ein Zeichen von Freundlichkeit und eine wichtige Hilfe bei Verkaufsgesprächen. Allerdings sollte man es damit auch nicht übertreiben. Wer zu viel und ohne Grund lächelt, kann davon krank werden, das sagen zumindest die Experten. Der Preis des Lächelns. Ein Feature von Gerhard Richter.
Professor Dieter Zapf, Arbeits- und Organisationspsychologe an der Uni Frankfurt, warnt seit Jahren vor den krankmachenden Aspekten falsch erzeugter Freundlichkeit. Falsch erzeugte Freundlichkeit kann nicht nur krank machen, sie mindert die Leistungsfähigkeit.
Das liegt einfach daran, dass das Steuern, das Unterdrücken von Gefühlen, dass das Anstrengung kostet.
Emotionsregulation nennt das die Wissenschaft. Oder einfacher, Emotionsarbeit.
Man muss also sozusagen psychische Ressourcen darin investieren und die stehen dann zum Beispiel für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung.
Emotionsarbeit ist eine Leistung. Sie wird aber meist als etwas Selbstverständliches angesehen. Vermutlich, weil wir unsere Emotionen praktisch ständig kontrollieren. Je nach Situation passen wir uns an. Sind wir zu einer Party eingeladen, bemühen wir uns, fröhlich zu sein. Jede soziale Situation stellt emotionale Anforderungen an uns. In manchen Berufen kann es aber zu extremen Situationen kommen, die uns überfordern.
Und das Problem bei der Dienstleistungsarbeit ist eigentlich, dass es eben manchmal übertrieben wird, dass zum Beispiel eine Flugbegleiterin eben auf einem Langstreckenflug dann eben 12 Stunden ohne Ende und ohne Unterbrechung freundlich sein muss, was man ja normalerweise im privaten Setting nie hätte. Und dieses ständige Zeigen müssen von bestimmten Emotionen, das ist das, was sich eben auch negativ auf den Menschen auswirkt.
Also es gibt verschiedene Arten des Lächelns. Es gibt das gequälte Lächeln. Beim Zahnarzt zum Beispiel, wenn man zeigen will, dass man ganz mutig ist und jeder merkt, dass das gar nicht der Fall ist, dann gibt's das verächtliche Lächeln des Snobs. Es gibt natürlich das höfliche Lächeln, das ist aus Großbritannien gut bekannt. Dann das gekünstelte Lächeln, da ist übrigens Mona Lisa die Schlüsselfigur dafür. Und dann gibt's das Konversationslächeln, also das wird also verwendet, um ein Gespräch in Gang zu bringen. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einem sozialen Schmiermittel, also das Lächeln, das also dazu dienen soll, dass ein Gespräch am Laufen gehalten wird.
Michael Titze, Arzt, Psychotherapeut, Humorforscher. Er kann 18 verschiedene Arten von Lächeln unterscheiden, aber nur ein einziges davon ist echt.
Du musst lächeln lernen.
Gerade auch im Zuge der Globalisierung trifft ein Service-Mitarbeiter zunehmend auf Menschen aus anderen Kulturkreisen, in denen Lächeln noch eine ganz andere Bedeutung haben kann.
Beispielsweise ist bekannt, dass im arabischen Raum ein Lächeln in gewissen Kontexten als sexuelles Interesse interpretiert werden kann. Aus einer anderen Studie wissen wir, dass Lächeln bei Servicemitarbeitern in Israel häufig interpretiert wird im Sinne von fehlender Erfahrung. Die Servicekraft ist neu und ist noch unerfahren.
Gianfranco Walsh ist Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Uni Jena. Schon seit Jahren beschäftigt er sich mit dem Lächeln im beruflichen Kontext. Welches Lächeln kommt beim Kunden an? Wie kann man es erzeugen? Entstanden ist dieser Forschungszweig im Mutterland der Dienstleistungsindustrie in den USA.
Das sogenannte Surface Acting wird häufig auch als Faking bezeichnet, weil es ein nicht ehrliches Erbringen von positiven Emotionen ist. Man zeigt ein Lächeln, weil es verlangt wird, aber man versucht, die dazugehörigen Emotionen nicht in sich selbst hervorzurufen. Man spricht von einer emotionalen Dissonanz. Und unsere und andere Studien konnten zeigen, dass diese emotionale Dissonanz dauerhaft schädlich für die Servicemitarbeiter ist. Diese emotionale Dissonanz führt zu emotionaler Erschöpfung, zu verringerter Arbeitszufriedenheit und letztendlich dann auch zu einem verstärkten Wunsch, den Job zu wechseln bzw. zu kündigen.
Das ist das kleine Lächeln unter Tränen. Wenn es verschwindet, dann ist die Show vorbei.
Wie man überzeugende professionelle Freundlichkeit erbringt, ohne sich selbst zu vernachlässigen, darüber gibt es in der Dienstleistungsbranche wenig Wissen. Ein Lächeln gilt immer noch als Wundermittel, auch wenn es nur aufgesetzt wird. In Callcentern beispielsweise sollen die Mitarbeiter ihr Lächeln einfach in Spiegeln kontrollieren, berichtet Gianfranco Walsh.
Wir haben also aus Projektarbeit mit Callcentern gewisse Eindrücke gewinnen können. Und in dieser Branche gibt es die Redewendung, man kann auch am Telefon lächeln.
Dieter Zapf. Menschen wollen freundlich sein, man muss sie nur lassen.
Man hat ja eine gute Basis, weil Menschen eben in sozialen Situationen sowieso ihre Emotionen regulieren und Menschen zum Beispiel normalerweise immer motiviert sind, auch positive soziale Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, kann man das ja auch benutzen. Das heißt, Arbeitsbedingungen sollten halt so gestaltet werden, dass Menschen dieses natürliche Bedürfnis eben auch möglichst gut umsetzen können.
Mit einem Lächeln ist man immer gut gekleidet. Und darum gehen die ohne Lächeln aus dem Haus. Um so ein Lächeln wird man überall beneidet. Und mit einem Lächeln sieht man einfach besser aus.
Pflegerinnen, Kellnerinnen, Flugbegleiterinnen, Verkäuferinnen, Lieferfahrer, Mitarbeiter von Callcentern halten die emotionale Belastung oft nicht mehr aus.
Ich würde lächeln, wenn ich du wär, yeah.
Katrin Pusch ist Psychotherapeutin in der Tannhof-Klinik in Berlin. Zu ihr kommen Patienten, die sich ausgebrannt fühlen, traurig, aus ihrem inneren Gleichgewicht gebracht.
Antriebslosigkeit, Interessenlosigkeit, Appetitverlust oder Steigerung, Schlafstörung, Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen bzw. negative Stimmung. Also dass man alles negativ sieht, was gerade im Leben jetzt so passiert.
Viele Patienten kommen aus der Dienstleistungsbranche, arbeiten an der Hotelrezeption oder als Flugbegleiterin. Die Ware, die sie liefern, besteht zu einem Großteil aus Freundlichkeit gegenüber Fremden.
Das sind Menschen in Berufen, eben, wo man mit Menschen zu tun hat, im Krankenhaus oder in anderen Dienstleistungsbereichen.
Lächeln und Freundlichkeit gelten immer noch als selbstverständlich. Dabei sind sie längst zu einer Ware geworden, zu einem Produkt. Wenn wir Serviceleistungen konsumieren, sollten wir öfter mal daran denken, zu welchem Preis wir das bekommen.
Der Preis des Lächelns, ein Feature von Gerhard Richter. Sie hörten eine Wiederholung von August 2017. Danke fürs Zuhören, sagt Gerhard Schröder. Machen Sie es gut.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie sich bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 458. In Nummer 436 hatten wir ein Beispiel dafür, wie kompliziert es werden kann, wenn man Geld vom Sozialamt bekommt, weil da alles genau geregelt ist. Das ist lästig und kostet viel Zeit und Geld, aber das muss man hinnehmen, wenn alle gleich behandelt werden sollen und es fair zugehen soll. Die Bürokratie kostet viel Zeit und Energie. Die vielen Vorschriften, die zu beachten sind, sind lästig, schaffen aber Sicherheit, denn sonst würden die Bürger von den Beamten beherrscht. Man sagt, dass Bürokratie bedeutet, dass die Verwaltung herrscht. Aber die Vorschriften kommen von der Regierung und über der Regierung steht das Parlament, das von den Bürgern gewählt wird. Das versteht man unter Demokratie. Je mehr Vorschriften es gibt, desto weniger können die Beamten selber entscheiden und desto mehr Zeit und Geld braucht man für die Verwaltung. Wo nichts geregelt ist, herrscht Willkür. Wer nicht vom Wohlwollen eines Fürsten oder eines Beamten abhängig sein will, muss akzeptieren, dass alles geregelt wird. Und je fairer alles geregelt sein soll, desto komplizierter werden die Vorschriften. Aber sonst bekommt man keine Rechtssicherheit. Dabei kommt es aber auch auf die Verhältnismäßigkeit an. Bei jeder Vorschrift muss man sich erstmal überlegen, in welchem Verhältnis der Nutzen zum Aufwand an Zeit, Geld und Mühe steht, der damit verbunden ist. Ob der Nutzen also größer ist als der Aufwand und dadurch der Aufwand gerechtfertigt ist. Seit 2006 wird bei jedem neuen Gesetz von dem für dieses Gesetz zuständigen Ministerium auch der Aufwand berechnet, der dadurch für Bürger, Unternehmen und Verwaltung entsteht. Erst dann kann das Gesetz von der Bundesregierung beschlossen und dem Parlament vorgelegt werden. Ob das Ministerium den Aufwand richtig berechnet hat, wird auch noch von einem Kontrollrat geprüft. Dieses Gremium besteht zwar nur aus 10 Personen, hat aber schon viel erreicht, um den bürokratischen Aufwand zu reduzieren. Im Laufe von 11 Jahren wurden schon mehr als 2400 Regelungsvorhaben, also Vorschriften und Gesetze, geprüft und bewertet. Aber das genügt nicht, denn für die 16 Bundesländer und deren Verwaltungsvorschriften ist der Kontrollrat nicht zuständig und die Verwaltung ist zum größten Teil Sache der Länder und Kommunen. Ehe es diesen Kontrollrat gab, haben die Politiker oft Gesetze verabschiedet, ohne zu bedenken, was die Umsetzung mit sich bringt. Bei der Einführung des elektronischen Personalausweises wurde nicht bedacht, dass dadurch die Beantragung nicht 10, sondern 20 Minuten pro Person dauert, weil zur Unterschrift und zum Foto auch noch ein elektronischer Fingerabdruck kommt. 2006 hat man alle Kosten zu ermitteln versucht, die den Unternehmen allein schon dadurch entstehen, dass sie 9000 Dokumentations- und Meldepflichten erfüllen müssen. Was für Emissionen zum Beispiel auf einem Fabrikgelände entstehen, ist für die Verwaltung eine wichtige Information, denn vor vielen Emissionen muss man die Bürger schützen. Dazu muss der Betrieb die Messdaten einsammeln und diese Zahlen müssen in ein Formular eingetragen werden. Das muss man erstmal hervorholen. Und nachdem es ausgefüllt worden ist, wird es kopiert, damit man später feststellen kann, was man der Verwaltung gemeldet hat. Diese Kopie kommt in die Akte und das ausgefüllte Formular wird in einen Umschlag gesteckt, frankiert und zur Post gebracht. Solche Kosten, die den Unternehmen entstehen, erreichten 2006 ungefähr 50 Milliarden Euro. Das erfuhr man in einer Sendung vom 23. Januar 2018. 8 Monate später wurde diese halbstündige Sendung mit einer anderen Einleitung und einem anderen Schlusswort noch einmal gesendet. Aber dass das am 4. September von 7:30 bis 8 eine Wiederholung der Sendung vom Januar war, stand nicht im Programmheft des Deutschlandfunks und wurde am 4. September auch weder vor noch nach der Wiederholung der Sendung vom 23. Januar gesagt. Die neue Einleitung und das neue Schlusswort hören Sie ab 8. Juni in Direkt aus Europa Nummer 460. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 458. Danke.